set fire to the hub. We drew the demodogs away, so El could close the gate. But now, for some insane reason, the Russians appear to be trying to reopen it, which just destroys everything we risked our lives for.
By we, you're including Lucas?
Yes, of course.
So all that shit you told me, Lucas was there?
Yeah.
My brother, Lucas Charles Sinclair?
Yes!
I don't believe you.
Wait, so you believe everything about L and the gate and the demodogs and the Mind Flayer, but you question your brother's involvement?
That's correct.
Makes total sense.
You need help with that?
No.
Well, I mean, it's taken a while since.
Yeah, no shit, Sherlock.
All right, so if we don't find a more efficient method to stop these fans, we're never gonna find help. And your ice cream buddies are screwed.
Yeah, with that attitude, they are. Jesus.
I'm just being realistic. I mean, we made it about 0.3 miles in 9 hours. Then we had to walk 3 hours down that tunnel, so I'd estimate 10 miles back to the elevator, which should take us approximately 12 and a half days.
Did you just do all of that in your head?
I'm good with numbers.
Holy shit, you're a nerd.
Come again?
You are a nerd.
Okay, you better take that back, nerd.
Can't put the truth back in the box.
But it's not the truth.
Let's examine the facts, shall we? Fact one, you're a math whiz, apparently.
That was a pretty straightforward equation.
Fact number two, you're a political junkie.
Just because I don't agree with communism as an ideology.
Fact number three, you love My Little Pony.
And what does My Little Pony have to do with this?
Let's recall the pony's latest adventure, shall we? The evil centaur demon Tyrek turns Applejack into a dragon at Midnight Castle, and then Megan and the other ponies have to use Moochick's magic to defeat his rainbow of darkness, saving them from a lifetime of enslavement. All the pink in the world can't disguise the irrefutable fact that centaurs and castles and dragons and magic are all standard nerd tropes. Ergo, My Little Pony is nerdy. Ergo, you, Erica, are a nerd.
And how do you know so much about My Little Pony?
Because I'm a nerd.
Can you guys settle an argument for us? Who do you think should decide Elle's limits? Mike or Eleven?
The way that you frame that is such bullshit.
It's not bullshit, Mike. This is your whole problem. And it's also precisely the reason why she dumped your ass.
Elle dumped you?
Yeah, because she is conspiring against me. She's corrupting her.
Enlightening her. The fact is, she's not yours. She's her own person, fully capable of making her own decisions.
She's risking her life for no reason.
For no reason, Mike. The fleeter out there doing God knows what.
Killing. Flaying.
Transforming into monsters.
And Elle's not stupid. She knows her abilities better than any of us.
Exactly, thank you.
And she is her own person.
Exactly.
With her own free will.
Exactly.
Elle has saved the world twice, and Mike still doesn't trust her.
You want to talk about trust, really? After you made Eleven spy on us?
Wait, what?
Oh, she didn't tell you this?
No.
Your girlfriend used Elle's powers to spy on us.
No, I did not make her. It was her idea. And why are we even talking about this? Seriously.
Yeah, who cares?
I care. Yeah, I guess girlfriends don't lie. They spy.
We were just joking around.
Would it have been so funny if I was taking a massive shit or something?
You weren't.
But what if I was?
Then, bro, seriously, Mike?
I'm just trying to demonstrate how careless Max is with Eleven's powers. In fact, how careless all of you are. You're treating her like some kind of machine when she's not a machine, and I don't want her to die looking for the Flayed when they've obviously vanished off the face of the earth. So can we please just come up with a new plan, because I love her and I can't lose her again.
Donna.
Erica?
What the hell is that?
A deadly weapon. Could be useful.
Kompott Nummer 749, Sterberecht. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 749. Kompott, den ich am heutigen kühlen und ein bisschen nieseligen Freitag, dem 28. Februar 2020, Tag 59, KW9, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der sechsten Folge der dritten Staffel von Stranger Things. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Oder im dritten Teil das gleiche technische Nachrichten der vergangenen Woche zukommen lasse. Das haben wir übrigens 7.30 Uhr. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche, in der sich Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und mal wieder Thüringen eingefunden haben. 2 Grad, passing cloudsiger. Chillige Greetings, by the way. Chirp, chirp. More affordable. Die 2 Grad, Comfort Level minus 1, Wind macht 17 km/h aus dem West. Ja, shit, ich weiß nicht, was ich sage. Wir haben keine Visibility. Deswegen kann ich auch gleich bei Wetter Pro reinschneiden. Da ist es Stand 6.02 Grad. Es ist angeblich cloudy, sleet. Feels like minus 2, Taupunkt 2, Humidität 97%. Druck 1008, also ein bisschen mehr. Messwert hier 1002. Der Wind macht irgendwas zwischen 20 und 31 km/h. Kann ja mal nachgucken. Ja, das Regengebiet vor 7.15 Uhr ist immer noch zu sehen und wird uns mit einem Randausläufer erreichen. Ja. Und dann kommen wir bei der bescheuerten Regierung an. Die geht mit dem Grundrenntermin los, weil in der Nacht zu Freitag die Grundrente laut Rentenversicherung nämlich nicht bis 2021 zu schaffen sei, weil die Idee, die rentenrelevanten Daten werden die Finanzämter dem der Rentenbehörde da schon zukommen lassen, sagt die Rentenversicherungsbehörde in einer Zeitung unter Berufung auf einen Brief an Bundesnichtarbeitsminister Heil, der dem Blatt vorliege. Darin heißt es, dafür seien mehrere tausend Stellen erforderlich. Zusätzlich müsse technische Infrastruktur geschaffen werden, sei in wenigen Monaten nicht umsetzbar. Mal davon abgesehen ist das ganze Stand jetzt ja nur ein Stück Papier, ein Segelflieger, der außerdem Gruselkabinett gesegelt wurde in den Bundestag. So, also es ist ja noch nichts fertig. Es ist ja mehr so ein Stück Papier, Siegelflieger. Oder alle schon gerückt, ich könnte bisschen knapp werden mit der Grundrente. Aber hier. Ne? Also da braucht man jetzt auch nicht sagen, so die Regierung hat beschlossen, die Regierung hat nicht beschlossen. Die Regierung ist Exekutive. Und hat gefälligst zu exekutieren. Alles, was die Regierung gemacht hat, ist einen Vorschlag in die ihr nahestehenden Fraktionen im Bundestag verfrachten, wo es aber auch nicht in dem Augenblick zu einem Gesetz wird. Es ist ja schließlich keine Bankenrettung. Kommen Sie dann auf die Idee, dass wir Gesetze ohne ausführliche Debatte und ohne ausführliche Betrachtung in Kraft setzen. Das tun wir doch oder taten wir doch nur, als es darum ging, Banken mit Milliarden zu bewerfen. So, Telemalek. Montag im Bundestag. Beim Aufbau der Telematik-Infrastruktur T habe nach Aussage der Bundesregierung Datenschmutz und Datensicherheit Priorität. Daher seien Schwachstellen, wie sie unlängst der Chaos Computer Club aufgedeckt habe, nicht akzeptabel, heißt es in der Lüge der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion. Der Club habe Schwachstellen in den Ausgabeprozessen für den Heilberufeausweis, den Praxisausweis und die elektronische Gesundheitskarte bei den Kartenherausgebern identifiziert. Ja, und Connector auch. Aber das muss man ja nicht erwähnen. Oder anders ausgedrückt, ist es nirgendwo auch nur ein einziges Stück Infrastruktur stehen geblieben. Aber hey, und ja, um an die Daten ranzukommen, reicht eine von den Karten. Weil mit der Karte identifizierst du dich der Infrastruktur gegenüber als autorisiert, an die Schlüssel heranzukommen. Sobald du die Schlüssel hast, hast du die Schlüssel. Tada! Zu keinem Zeitpunkt seien dabei medizinische Daten gefährdet gewesen, heißt es in der Antwort weiter. Das ist glatt gelogen. Gelogen. Und zwar, weil die Karten bereits ausreichen. Punkt. Mit den Karten kommst du an die Schlüssel. Dass die Personen, die in Besitz der Karten gelangt sind, wahrscheinlich den Besitz der Karten nicht genutzt haben, um irgendwelche Daten, die sie nicht ansehen dürften, anzusehen, liegt mehr an den Personen und nicht daran, dass da noch irgendwo eine einzige mikrometerdünne Schicht Sicherheit übrig gewesen wäre. Oder anders ausgedrückt, die Bundesregierung lügt in Antworten auf kleine Anfragen. Das tut sie wiederholt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie bei so einer Lüge ertappt werden. Die Gesellschaft für Telematik, Gematik und die zuständigen Aufsichtsbehörden hätten schnell reagiert und die Ausgaben der Ärzte und Praxisausweise temporär gestoppt. Inzwischen seien die Schwachstellen behoben und die Ausgaben wieder aufgenommen worden. Ach na dann. Na, die Bundesregierung behauptet ja, Also Sicherheitslöcher finden wir doof. Und das hier war gar kein Sicherheitsloch. Doch war es. Na, und wenn sie die Karten auch nicht alle invalidieren. Und wenn sie die Karten alle invalidieren, haben sie das Problem, dass sämtliche Karten neu ausgegeben werden müssen. Da haben sie also ein zweites Problem. Na, und ob jetzt der Kartenausgabeprozess jetzt sauber ist? Ich sag mal so, der Bundesregierung, die behauptet, es habe kein Sicherheitsproblem gegeben, glaube ich da einfach nicht. Weil mit der Aussage, es hätte nie ein Sicherheitsproblem gegeben, haben sie dummerweise das bisschen Restvertrauen, was sie noch hätten haben können, verspielt. Oder dann ist auch schon rückt, mit Sicherheit wird es die Probleme immer noch geben. So. Na, also auditiere doch mal jemand. Werfe doch mal jemand einen scharfen Blick auf das, was da dann an Infrastruktur jetzt dasteht. Und wie unsicher ist die Scheiße? Jawohl. CDI-Daten. CDU vor Krampfabstimmung um künftigen Vorsitz. CDI-Daten. Und zwar ist ja nachdem die Vollversagerin Knarrenkrampf hingeschissen hat, steht ja das Amt des Kantes-Bunzler-Kandidaten für die nächste Bundestagswahl in Größenordnung weniger als 2 Jahren wieder frei. Und bei der Rechtsaußenpartei CDU war dann die Frage so, ja, wer könnte denn da Kandidings bumsen wollen? Hundeviecher. Und nun ist kristallisierte sich dann raus, dass die Liste, die wir neulich ja schon mal hatten, nämlich Fritz Merz, Armin Lusche, Jens Spahnlos und wen habe ich vergessen? Irgendwen habe ich vergessen. Also 4 Nasen. Der Lusche, der Merz, der Spahn, ach, und Röntgen. Genau. Röntgen, der einzige Dödel, der nachdem er von Merkel nach einer gescheiterten NRW-Wahl aus dem damaligen Umweltministerium gekratzt wurde, anders als Fritz Merz, dessen höchste Leistung darin bestand, 2 Jahre lang mal den Fraktionsvorsitz zu okkupieren, oder Lusche, der als höchstes Ergebnis mal Mini-Präsident in NRW war und sich dabei einen Herrn Reul, Verfassungsbrecher, vor dem Herrn hält. Oder anders ausgedrückt, gucke ich mir alle an und sage, also keinen von denen halte ich für auch nur ansatzweise qualifiziert, dass ich von dem regiert werden wollen würde. Ne? Aber hey, ja, das sind also die 3 Hackfressen, die 4 Hackfressen, die da in der Debatte rumstehen. Spahn hat dann irgendwann verbreitet, so, ja, er werde mit dem Lusche irgendwie, also er werde sich als Vize unter dem Lusche einordnen. Fritz Merz, warum nennen sie den nicht eigentlich alle Fritz? Fritz Merz hat vor der Bundespressekonferenz rumgelallt auf eine am Ende gestellte Frage, ob denn seine Reaktion auf Rechtsterrorismus sei, mehr gegen Clankriminalität zu machen. Die Antwort sei ja. Er hätte die Frage nicht verstanden. Oder der möchte wirklich rechte Terrorpolitik weitermachen, um die rechten Terroristen aufzuhalten. Entschuldigung, inwiefern hältst du sie auf, wenn du ihre Politik machst? Kann mal irgendwer aus der jüngeren Vergangenheit aufweisen, inwiefern man die Rechten aufhält, wenn man deren Forderungen befolgt? Wenn man deren Wünschen nachgibt? Also, weil springt mich nämlich nie an. Na, oder anders ausgedrückt, dass Fritz Merz als 64 Jahre altes Sackgesicht eine Verjüngerung der CDU-Führung wäre. Also das kann man behaupten. Es ist aber faktisch falsch. Das ist so ähnlich, wie wenn die Bundesregierung behauptet, es habe nie ein Sicherheitsloch gegeben. No. So, Diskredit illegal. Am Dienstag verkündete nun also ein Gerichtsurteil, beziehungsweise verkündete nicht, sondern trat in Kraft, galt das Gerichtsurteil, wonach 2 Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg die Diskreditierung gar nicht hätte zuteil werden dürfen. Sondern also rechtskräftig geworden. Als also der CDU-Wahlkampfsprecher Seibert in Bundesregierungspressekonferenzen rumseiberte, das sei alles so in Ordnung gewesen, sprach er illegal. Na? Also ne, von daher, wenn hier die Bundesregierung jemals irgendwie Journalistenverfolgung, Akkreditierungsabnahme verurteilen wollte, dürften andere Länder mit dem Finger auf G20 weisen und sagen, ja, ihnen ist ja nun gerichtlich zuteil geworden, dass sie da illegal handelten, als sie diskreditierten. Unterlassen sie es von daher, sich über Diskreditierung von Journalisten noch weiter auszulassen. Ihr Track Record sagt, sie sind Teil des Problems, nicht der Lösung. Na, also schlicht und ergreifend könnte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. So, ja, die Diskreditierung war illegal und ja, das Urteil giltet. So, mir ist jetzt nicht bekannt, ob irgendwer den Seibert mal damit konfrontiert hätte, dass ja sein Handeln offensichtlich rechtswidrig war. Siehe, Gerichtsurteil ist rechtskräftig. 635. Civil Dawn übrigens, 635. Na, weil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde Seibert da auch wieder nur irgendwelche Heißluft rumseibern. Von daher eben, ja. Next ist dann Abstandssicht. Meldung von Dienstagabend. Altmaier verzichte bei Windrädern offenbar auf Abstandsregel. Laut einem Bericht eines Nachrichtenmagazins verzichtete CDU-Politiker darauf, den Abstand neuer Windräder von Wohnsiedlungen pauschal für ganz Deutschland festzulegen. Stattdessen solle die Entscheidung weitgehend den Ländern übergelassen werden. Magazin beruft sich auf einen Formulierungsvorschlag zur Änderung des Baugesetzbuchs. Oder anders ausgedrückt, da ist mal wieder ein Entwurf in der Öffentlichkeit gelandet. Civil Twilight Morningstar 635 ends 710. Da ist mal wieder ein Formulierungsvorschlag irgendwo bei den Medien gelandet, die den dann auch gleich in der Öffentlichkeit breit latschen. Aber ja, also ich meine, dass diese Abstandsregel-Scheiße da ein Problem ist, auf die Idee könnte man kommen. Vor allen Dingen, wo jetzt 20 Jahre nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz die Förderung, die da auf 20 Jahre befristet war, für Windräder endet. Und man also die Windräder jetzt dann tatsächlich ungefördert betreiben müsste, was dann gerade noch nicht kostendeckend wäre. Das wäre dann gerade ein Problem. Die Dinger wären zu teuer. So. Und erneuern kannst du die nicht, auch wenn technologisch sich natürlich in den letzten 20 Jahren dann doch ein bisschen was bewegt hat. Erneuern kannst du die nicht, weil zum Erneuern bräuchtest du die Berechtigung, die da gegebenenfalls wieder hinzustellen. Was du dank beschissener Abstandsregeln nirgendwo darfst. So. Ja, und also jetzt ist dann auch dem Altschreier mal aufgefallen, dass er da Teil des Problems und nicht der Lösung ist. 2 minutes earlier übrigens. So, dann am Mittwoch gab es ein lange erwartetes Bundesverfassungsgerichtsurteil, und zwar Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe, gekippt. Die Karlsruher Richter verwiesen auf das im Grundgesetz festgelegte Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Das schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Der 2015 eingeführte Strafrechtsparagraf 217 mache das weitgehend unmöglich. Gerichtspräsident Voskuhle hob hervor, dass dieses Grundrecht des Menschen nicht eingeschränkt werden dürfe. Gleichwohl habe der Gesetzgeber die Möglichkeit, die Sterbehilfe zu regulieren, solange das beschriebene Menschenbild berücksichtigt werde. Der freie Wille eines jeden Einzelnen sei zu respektieren. Hintergrund der ganzen Nummer ist, 2015 halt eingeführt, so frei nach dem Motto, eben auf Wiederholung angelegt, Leuten dabei helfen, schmerzarm ihr Leben beenden zu können, wenn sie das wünschen. Geht nicht, was in der Konsequenz hieß, Sterbehilfe durften nur Leute leisten, die nicht wissen, was sie tun. Also keine Ärzte. Was dann die Konsequenz hat, wenn du dich umbringen willst, dann darfst du das. Also Medikamente kriegst du nicht, weil der Spahn verbietet ja auch die Herausgabe von Medikamenten. Trotz der Tatsache, dass es ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil gab, was sagte, es hat gefälligst solche Medikamente für Leute, die nicht mehr wieder gesund werden können, zu geben. Na, da hat ja das Bundesgesundheitsministerium die Bundesgesundheitsminister Spahn und sein Vorgänger, war es nicht so, Herr Gröhe, blökten rum so, nö, gibt es nicht. Haben sich einfach mal nicht an Gerichtsurteile gehalten mit der Argumentation, ihre Moral sei wichtiger. Na, so, und jetzt erklär mir nochmal irgendwer, dass anderen Leuten Moral vorschreiben nicht ginge. So. Na, der größte Brüller hier nach dem BFFG-Urteil in Sachen Sterberecht, Sterbehilferecht, ist, dass dann irgendwo ein hochrangiger Katholiban aus dem Gebüsch gehüpft kam und rumblökte. Ja, aber also leiden, das sei ja voll geil. Entschuldigung, wenn Sie gerne Schmerzen verspüren, wenn Sie gerne leiden, dann ist das schön für Sie. Aber warum wollen Sie anderen Leuten vorschreiben, dass Sie gefälligst gerne zu leiden hätten? Was für ein arrogantes Arschloch sind Sie, dass Sie anderen Leuten Schmerzen wünschen? Lassen Sie diese Scheiße. Na, also hier Leuten Moral vorschreiben, das ist ja voll hip. Na, Frauen dürfen sich auch nicht darüber informieren, in welcher Arztpraxis sie gegebenenfalls eine unerwünschte Schwangerschaft wieder loswerden könnten und mit welchen Methoden und unter welchen Umständen das in der konkreten Arztpraxis passieren könnte. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass Frauen sich über etwas informieren dürften, was sie höchstpersönlich betrifft? It is 640. Na, also der... So, ist jetzt also die gewerbliche, also auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe jetzt nicht mehr verboten. Hat nicht verboten zu sein, Punkt, sagt das Bundesverfassungsgericht. So, weil selber bestimmen dürfen, wann und wie man denn sterben will, ist tatsächlich eine Ausprägung von Menschengrundrecht. 30 Minuten noch bis Sunrise. Ich hau dann mal die Pausetaste. So, also Bundesverfassungsrichter haben tatsächlich, dass die Bundesregierung bzw. der Bundestag maßt sich an, vorschreiben zu können, dass Leute, die ihr Leben beenden wollen, sich nicht von Leuten helfen lassen dürfen, die das auch mehr als einmal machen könnten. Na, das ist gewerbliches Sterbehilfe. So, das Gesülz von wegen, ja, aber dann werde es Firmen geben, die würden nichts anderes machen, als Leute umbringen, ist ja auch nur eine Vermutung. Hinweise darauf, dass es das tatsächlich geben könnte, kann es gar nicht geben. So, übrigens, Baustand. Ja doch, hier an der Ecke stehen auch noch Überreste von gestern, hat er hier noch gebohrt. Und ich weiß jetzt, was die Dinger, die er da reinbohrt, sind, weil... Durch die Ecke guck. Nee, geht es nicht. Weil nämlich hier an einer Stelle so zwischen, die sieht aus wie Schienen, nämlich auch schon Holzstangen reingepackt haben. Das ist der Außenrand der Baustelle. So frei nach dem Motto, damit der Sand da nicht runterrieselt, machst du da halt einen Rand rein. Den willst du auch richtig befestigen. Ja, die dumme A-Klasse steht hier aber auch auf dem nicht vorhandenen Weg mitten im selbigen. Und dann kann halt der Rand der Baustelle da nicht reinsickern. Und dann könnten sie theoretisch da auch mal irgendwann anfangen, was Ernsthaftes zu bauen. Bis jetzt habe ich zumindest noch nicht mitgekriegt, dass sie hier schon anfangen würden, irgendwas zu tun. Aber ja. Also irgendwas aufzubauen. So. Wenn man daran abgesehen, hier hinten unter dem Aldi ist halt immer noch großes Loch. Große Baugrube. Wo ich halt so beim Draufgucken auch nicht rauskriege, was das werden soll, wenn es fertig ist. Und ja, es regnet. So. Dann hätten wir Wischwisch Rückharz, ist eine Meldung von Mittwoch im Bundestag. Die Summe der Rückforderungen für zu viel gezahltes Geld im Bereich des SGB II, zweites Buch Sozialgesetzbuch, hat sich im Jahr 2018 auf rund 2,7 Milliarden Euro belaufen. Der Verwaltungsaufwand für die Feststellung und Geldhinmachung dieser Rückforderungen durch die Job-Kinder belief sich auf rund 223 Millionen Euro. Das ist im Zweifelsfall eine Follow-up-Frage zu vor, lass mich lügen, was ein Jahr? Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hatten wir die Geschichte, dass für 16 Millionen, 60 Millionen ausgegeben wurden, irgendwie sowas. Dass also zumindest in einer Ecke von Rückforderungen für wenig Geld viel Geld ausgegeben wurde. Oder anders ausgedrückt, das lohnt sich ja überhaupt gar nicht. Wenn es nicht darum geht, die Leute zu gängeln, worum es natürlich geht, lohnt es sich überhaupt nicht. Wenn es darum geht, die Leute zu gängeln, dann ja, gut gemacht. So, und dann Mittwochnachmittag, Mediengerücht, Scholz will Schuldenbremse aussetzen. Bundesfinanzminister Scholz will einem Mediengerücht zufolge die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend aussetzen. In der Wochenzeitung berichtete der Söder Politiker, plane dies, um damit die Kommunen entzulasten. Der Bundesfinanzminister werde sein Vorhaben im März vorstellen. Scholz wolle erreichen, dass der Bund einen Teil der Altschulden der Kommunen übernehme. Um die Schuldenlast verfassungskonform umbuchen zu können, solle es eine Art einmalige Ausnahmegenehmigung geben. Man könnte auch auf die Idee kommen, dass die bescholzene Schuldenbremse eine total blöde Idee ist, weil den Staat daran zu hindern, wenn er gerade nirgendwo selber Geld drucken mag, das einfach tun zu können. Weil also der Staat kann nun wirklich Geld schöpfen. Gegebenenfalls jetzt nicht so sehr, indem er es selber druckt. Selber drucken ist schwierig, weil Europäische Zentralbank. Aber Gott, ja, dann gibt man halt irgendwo Papiere raus. Ja, aber die Schulden. Fuck die Schulden. Die Schulden sind völlig irrelevant. Wirklich, völlig massiv irrelevant. Die einzigen Idioten, die sich einnässen, wenn sie irgendwo Schulden im Staatshaushalt antreffen, das sind Idioten, die noch nicht begriffen haben, dass es hier nicht um einen schwäbischen Haushalt, um einen schwäbischen Haushalt geht. Nee. So, und ja, dann ist, das muss gestern gewesen sein, ist die Corona-Panik auch noch weitergegangen. Coronanik. Coronanik nenne ich das. Und zwar, weil der Covid-19, Coronavirus Disease, also die Erkrankung, die der Virus macht, die ist jetzt tatsächlich näher gerückt. Können wir mal gucken. Nee, können wir nicht gucken? Nee, können wir nicht gucken. Gut, dann gucken wir halt nicht. Ich hätte ja gucken wollen. Ah, no. Ich will nicht suchen. So, und es gab dann irgendwie erste Fälle von Coronavirus-Disease, die dann auch außerhalb von Bavarien ausgebrochen sind. So, Verschwörungstheorie auf. Ja, hätte Merkel nicht die Grenzen zu Bayern geöffnet, wäre der Virus ja außerhalb von Deutschland geblieben. Na? Das ist genauso Bullshit wie beim Migrations-Tsunami-Tornado-Erdbeben, wo auch niemand irgendeine Grenze öffnen musste, weil die Grenzen waren nie geschlossen. Aber hey. Na, und also jetzt irgendwie jüngste Meldung am UKE wäre eine Person, die im Jugendbereich beschäftigt ist, mit der Erkrankung angetroffen worden, was dann auch die Befürchtung nahelegt, dass vielleicht auch von dieser Person betreute Personen einem erhöhten Erkrankungsrisiko unterliegen könnten. Golden Hour Morningstar 649 ends 759. So, mal ganz davon abgesehen, dass es Covid in zwei Ausführungen gibt. Einmal gibt es die Erkrankung in der Ausführung, ist völlig harmlos. Und die Leute, die die haben, werden zwar separiert von Nicht-Erkrankten aufbewahrt, langweilen sich aber, weil es ist nichts. Und die andere Alternative ist derjenige Krankheitsverlauf, der bis hin zu tödlich enden kann. Und für die Betroffenen dann einigermaßen offensichtlich weniger geil ist. Aber hey, Bremen-Sühl. Genau, Donnerstag im Bundestag. Überprüfung Bremer Asylbescheide. Hab die Linke mal nachgefragt. Und zwar wurde mit Stand vom 31. Januar 2020 rund 11.500 Überprüfungen abgeschlossen. Die Quote der Widerrufe und Rücknahmen lag den Angaben zufolge bei 4,9%. Dabei handelt es sich laut Vorlage um 299 Widerrufe und 286 Rücknahmen. So. Mich deucht, dass in Bremen es aber ein riesengroßes Problem ist. Überhaupt kein Problem. Wobei mir hier jetzt eine Referenz fehlt, was ist denn woanders? Wo nicht die Presse und ein Innenhörster von einem riesengroßen Problem faseln. Aber hey, kommen wir mal eben bei der Wirtschaft an. Telestrafica. Und zwar hat die Bundesnetzagentur, laut Meldung von Montag, Telefonica eine Millionenstrafe wegen schlechtem Netz auferlegt, weil sie Netzausbaupflichten nicht erreicht haben. Ja, so ein Pech aber auch. Hätten sie mal besser das Netz ausgebaut. Anstatt sich irgendwie einen zweiten Netzbetreiber einzuverleiben, dabei sich dann gigantische Kosten und nicht so gigantische Vorteile überzuhelfen. Und dann das Problem zu haben, dass zwei Netze zu einem zusammenführen halt mal schwer nicht trivial ist. Und dann hätten wir von Donnerstag eine Cum-Razzia, erneut Cum-Ex-Razzien in Frankfurt, um das mit der klaren Kriminalität gemeint ist, die einen Fritz Merz zu bekämpfen beabsichtige. Und einen haben wir noch, ThyssenKrupp hat nämlich die Aufzugsparte verkauft an irgendwelche Finanzinvestoren. Oder anders ausgedrückt, wer bei ThyssenKrupp bisher in der Aufzugsparte tätig war, könnte demnächst ein Problem haben. Wer ThyssenKrupp Aufzüge bisher genutzt hat, könnte auch demnächst ein Problem haben. Ups. So, und dann gehen hier nochmal die Thüringen-Ecke weiter, weil natürlich geht die Thüringen-Ecke nochmal weiter. Nachdem ja bekanntlich die CDU sich weigert, eine CDU-Ministerpräsidentin zu einer temporären solchen wieder zu wählen und die als längerfristige haben wollte, war dann so, das stand Freitag, Stabilitätspakt, bla 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 bla. Und zwar ist im Wesentlichen die Frage, wann die denn eigentlich neu wählen würden. Weil ja nun einigermaßen offensichtlich klar ist, dass der bestehende Thüringer Landtag nicht in der Lage ist, eine stabile Mehrheit darzustellen. Weil wenn die CDU-Dödel sich ständig einnässen, dass sie aber die Politik eines ach so schlimmen linken Abgeordneten mittragen müssten und sich stattdessen lieber mit den Nazis kuscheln wollen, könnte man auf die Idee kommen, ist genau das das Problem. Und nun, warum könnte das ein Problem sein? Warum könnte die CDU sich jetzt noch dran klammern, dass sie aber unbedingt Neuwahlen verhindern will? Nun, Gerüchten zufolge wird jedes Jahr im März nachgeguckt, wer denn schon länger als 6 Jahre im Landtag rumfurzt. Und wer dann länger als 6 Jahre im Landtag rumfurzt, hat sich dann nämlich Pensionsansprüche ersessen. Deswegen war die erste Idee, ja, man könne ja im April 2021 neu wählen. Moment, man weiß jetzt schon, dass der Landtag nicht handlungsfähig ist, dass eine Regierung, die da zustande kommt, immer unter dem Problem steht, dass sie sich halt aushalten lassen muss von irgendwem, was ja nun einigermaßen offensichtlich nicht stabil funktioniert hat. Und da soll man dann noch ein ganzes Jahr mit rumhühnern. Nur damit irgendwelche Unionsdödel dann da eine Rente in den Arsch geblasen kriegen. Entschuldigung, I'm not seeing it. Aber ja, so war also irgendwie die erste Idee. Ja, man könnte ja bis eben April 2021 irgendwie durchhalten. So, genau, gab es dann die Einigung, Freitag 22 Uhr. Na. Stabilitätsmechanismus vereinbart, damit unter anderem verhindert werden. Bla bla. So, also sah aus wie, ja, okay, sie haben sich jetzt darauf geeinigt, ja, irgendwie April 2021 ist eine Neuwahl. Also geil geht nochmal anders, aber naja, gut, wer bin ich, denen vorschreiben zu wollen, wie sie zu regieren hätten. Und dann am Samstag meldete sich die Bundes-CDU, Generalsekretär Paul Ciemiak, und blökte rum, nein, das geht gar nicht. Moment, hat die Bundes-CDU mal irgendwann was Konstruktives beizutragen gehabt oder wird sie die ganze Zeit immer nur destruktiv auffallen? Also, weil die fallen mir die ganze Zeit immer nur destruktiv auf, was alles nicht ginge. Ja, vielleicht halten sie einfach mal ihre vorlaute Fresse und lassen die Handvoll Leute, die tatsächlich wissen, welche staatsbürgerlichen Pflichten ihnen dazu fallen, selbigen dann mal erfüllen. Na, also die Idee war, den Ramelow zu wählen mit 4 CDU-Stimmen bräuchte er. So, und da gab es dann wohl auch irgendwie eine Einigung. Und dann kommt da die Bundes-CDU angenölt und sagt so, geht nicht. So, aber einen 5%-Kandidaten mit den Nazis zusammenwählen, das ist kein Problem, ja? Oder ist das Problem, dass sie vorher fragen, dass vorher klar ist, was passiert? Also ich fühle mich schon wieder gründlich verarscht. Das ist ja keine Politik, das ist ja schon nur noch Geschacher. So. Ach komm, halbe Stunde fast voll. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 2014, den Best Day of My Life in 3 Minuten 18. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 17. Februar, Küppersbusch zur CDU-Kanzlersuche. In 4 Minuten 29 kriegt ihr dann noch auf und in die Online. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt oder irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at kompott@gmail.com oder Kommentar im kompott.de unter dem Eintrag zu Kompott 749 Teil 2 einzustellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Ja, wer heute Mitte 20 ist oder jünger, könnte denken, dass CDU-Vorsitzende und Kanzler zwangsläufig Frauen sein müssen. Das wird sich aller Voraussicht nach ändern, denn im Rennen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer und wohl auch Angela Merkel sind 3 Männer im Rennen. Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet. Ein Rennen müssen wir abziehen, hatte ich doppelt. Okay, ja. Und während Merz für viele der Favorit ist und Jens Spahn kaum Chancen zugerechnet werden, wissen die meisten gar nicht so richtig, was sie von Armin Laschet halten sollen. Durch einen Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz und Kritik an Angela Merkel machte er seinen Machtanspruch am Wochenende deutlich.
Der Koalitionsvertrag, nicht der Jamaika, der jetzige, ist überschrieben: mehr Dynamik für Europa. Davon hat man die letzten 2 Jahre so viel nicht gemerkt.
Hui, Armin Laschet 1, Angela Merkel 0. Soweit der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Und da ist er. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja, bringt sich Armin Laschet mit dieser Kritik an der Kanzlerin in Position für die Kanzlerkandidatur? Also er hat in dieser Runde bei der Münchner Sicherheitskonferenz, an der sehr überraschend teilnahm und neben Annalena Baerbock platziert wurde von den Veranstaltern, also schon visuelle Schwarz-Grün-Perspektive, es vermieden, den Namen Angela Merkel überhaupt in den Mund zu nehmen. Das zeichnet ihn aus. Ich nehme auch mal an, dass das Wikipedia-Blatt von Armin Laschet nicht von der Initiativgruppe der Linkspartei gepflegt wird, sondern eher von Laschet-Sympathisanten. Und da steht drin, dass er 2020 von vielen Bürgern immer wieder aufgefordert wird, gegen Merkel oder in der Nachfolge Merkels anzutreten. Sprich, er versucht, diese defensive Linie zu halten, während bei den anderen beiden genannten der Brutus-Dolch im Gewande keine Überraschung ist. Friedrich Merz, hat man inzwischen das Gefühl, ist als Merkel-Kritiker auf die Welt gekommen, und Spahn hat sich positioniert spätestens 2015, als er als einer der ersten die Zuwanderungspolitik von Merkel kritisierte. Laschet ist einfach der schlauste und erfahrenste Fuchs von denen. Der war wirklich alles. Der war Stadtratsmitglied, Landtagsmitglied, Bundestagsmitglied, Europaparlamentsmitglied, Minister unter Rüttgers. Und der weiß, dass das Publikum es nicht gerne sieht, wenn ein Nachfolger die Vorgängerin mobbt.
Ja, ist Armin Laschet, das klingt ein bisschen so, für Sie der Favorit auf den CDU-Vorsitz und damit die Kanzlerkandidatur?
Also bisher hätte ich gedacht, Armin Laschet ist die gut gelaunte Pausentaste aus Aachen, weil er als Merkelianer gilt und die viele CDU-Mitgliederinnen und Mitglieder sagen können, naja, da gewinnen wir ja nur gar nichts dazu. Das ist ja einfach die Verlängerung von Merkel als rheinischer Junge. Deswegen, glaube ich, hat er diese kleine Überraschung platziert, und das darf man auch als erstes Indiz lesen, dass Laschet interessiert ist. Er wird diese Woche 59, also da geht noch ein bisschen was. Bisher hätte man sagen können, wenn du nicht so tust, als würdest du auch wollen, dann bist du schnell ein Lame Duck. Das ist ja Hannelore Kraft, seiner Vorgängerin in Nordrhein-Westfalen, passiert, dass sie früh und klar gesagt hat, Bundes-SPD habe ich nichts mit zu tun, und prompt war sie dann auch im Land weg. Und den Eindruck scheint Laschet vermeiden zu wollen. Jetzt weist aber auch ein zweites Problem auf. Du kannst da nicht kandidieren, ohne die Vorgängerin zu beschädigen. Man kann nicht einfach weiter so sagen. Und das heißt, wer immer es wird, von den dreien, vielleicht werden es ja auch die Dreie, weil man inzwischen von einer Teamlösung spricht, dann sind wir sofort in der nächsten Krise, nämlich kann dann Merkel eigentlich noch Kanzlerin bleiben, wenn zum Beispiel ihr Kritiker Laschet oder ihr Kritiker Spahn oder ihr Kritiker Merz oder alle drei Teamlösungen sich dahinter schon in Stellung bringen. Und dann wissen wir, wir sind nicht mehr im Krisenmodus, wie wir es vielleicht waren, als Merkel gesagt hat, komm Annegret, mach du das, sondern wir sind jetzt vom Krisenmodus in den Panikmodus gewechselt.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.